Wir lassen jetzt in Sekunden Geschichte wirken. Wir springen in die Jahre 1978, 2005 und 2013.
Habemus Papam!
Habemus Papam!
Habemus Papam!
Der emotionalste Moment nach einem Konklave. Der neue Papst wird ausgerufen mit dem Habemus Papam. Wir sprechen hier seit über einer Woche immer vom Papstamt und heute mal ganz ausführlich, was macht den Papst so besonders, so wichtig für Kirche und Welt und warum gibt es überhaupt einen? Evangelische Christen haben schließlich auch keinen. Wir klären das.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl.
Heute geht's um eine Institution, die seit fast 2000 Jahren besteht, das Papsttum in all seinen Facetten.
Ja, und damit begrüßen euch eure Hosts Tobias und Susanne zur 9. Ausgabe und schalten erstmal nach Rom zu domradio.de-Chefredakteur Renardo. Wir sind ja gerade in der sogenannten Novendiale der 9-tägigen Trauerzeit, die sogar ein bisschen länger dauert, Renardo.
Ja, inoffiziell eigentlich. Also das Konklave beginnt jetzt einen Tag später, als diese 9-tägige Trauerzeit ist. Das hat aber nicht unbedingt was mit der offiziellen Trauerzeit zu tun, weil da kommen auch die Gottesdienste ins Spiel. Jeden Nachmittag um 17 Uhr gibt es eine große feierliche Trauermesse im Petersdom. Und das ist echt beeindruckend. Ich habe mir das gestern angeguckt. Also diese italienische Trauermusik a cappella hat nochmal einen ganz anderen Anklang. Und ich finde, es fällt total auf, dass da schlicht und einfach jemand fehlt. Also normalerweise, wenn man Gottesdienste aus dem Vatikan sieht, entweder steht da der Papst oder es wird klar gemacht, warum da ein Stellvertreter ist. Und jetzt stellt sich so die Frage, ja, wer feiert das denn? Einer von den Kardinälen, geht das jetzt reihum? Meldet man sich da freiwillig? Man merkt, dass das eine ungewöhnliche Zeit hier gerade ist.
Mit dir schauen wir gleich auch nochmal auf einen weiteren Kardinal, der bei vielen ganz, ganz oben auf der Liste steht als möglicher Papst, nämlich der Patriarch von Jerusalem mit dem lustigen, ungewöhnlichen und vor allem sympathischen Namen Pier Battista Pizzaballa. Bis gleich.
Und an dieser Stelle geben wir euch noch ein schnelles Update in der Causa Becciu. Über Kardinal Becciu hatten wir gestern ausführlicher gesprochen. Er war aus Gründen bei Franziskus in Ungnade gefallen. Und deswegen ging man im Vatikan davon aus, dass Becciu nicht am Konklave teilnehmen darf. Der wollte aber teilnehmen, Susanne, und du hast dich mit der neuen Wendung genauer befasst.
Ja, laut Rai News, das ist die italienische ARD, wenn man so will, hat Becciu so halb freiwillig zurückgezogen. Das eröffnet natürlich viel Raum für Spekulationen. Ist er überredet worden? Hat jemand Druck ausgeübt? Jedenfalls ist Becciu jetzt wohl raus aus dem Konklave, ohne es einzusehen, aber um Schaden von der katholischen Kirche abzuwenden.
Ich glaube, eleganter hätte es wohl nicht laufen können. So, jetzt kommen wir aber zu den heutigen Fragen zum Papsttum. Was macht die Figur so bedeutend? In der Bibel ist ja nie die Rede von einem Papst so.
Ja, das Papstamt beginnt mit dem Apostel Petrus. Laut katholischer Tradition setzt Jesus selbst ihn als obersten Hirten ein. Und Petrus wird der erste Bischof von Rom.
Und dieser Anspruch lebt weiter, denn jeder Papst versteht sich als Nachfolger Petri und damit als geistliches Oberhaupt aller Katholikinnen und Katholiken.
Im Laufe der Geschichte entsteht aus dieser Rolle eine enorme Macht. Im Mittelalter sind Päpste nicht nur religiöse Führer, sondern auch politische Akteure.
Und heute hat der Papst eine klar definierte Aufgabe. Er steht an der Spitze der katholischen Kirche. Als Bischof von Rom leitet er das Kollegium der Bischöfe und vertritt die Einheit der Kirche.
Besonders ist auch das Dogma der Unfehlbarkeit. Das ist ganz klar umrissen. Es greift dann, wenn der Papst in Glaubensfragen eine endgültige Entscheidung trifft. Das nennt man ex cathedra, bedeutet vom Lehrstuhl aus.
Und ein Beispiel ist da die Erklärung der Maria Himmelfahrt als Glaubenswahrheit aus dem Jahr 1950. Solche Entscheidungen sind selten, aber sie zeigen dann eben die theologische Autorität des Papstes. Und wir haben mal Jörg Ernesti gefragt, der ist Professor für Kirchengeschichte an der Uni Augsburg, was das zu bedeuten hat, die Unfehlbarkeit.
Immer dann, wenn er erkennbar ex cathedra spricht, also deutlich macht, ich mache jetzt von dieser höchsten Vollmacht Gebrauch, dann sind seine Entscheidungen in Glaubens- und Sittenfragen unveränderlich und in dieser Form auch von jedem Katholiken mit religiösen Gehorsam anzunehmen.
Also quasi ein Basta, ich hab fertig, um es mit Trapattoni zu sagen. Aber das kommt ja auch selten vor, dass ein Papst so auf den Tisch haut. Eigentlich geht es dem Papst vielmehr darum, Orientierung zu geben durch Predigten, Enzykliken, also solchen päpstlichen Lehrschriften, oder schlicht und einfach durch sein Tun. Viele Menschen, gläubig oder nicht, hören zu, wenn der Papst spricht.
Und dann spendet er Trost, spricht Klartext, mahnt zur Umkehr. Und gerade in Krisenzeiten wird seine Stimme besonders laut wahrgenommen.
Ja, und was viele vergessen, der Papst ist nicht nur Oberhaupt der Kirche, sondern auch Staatsoberhaupt. Und zwar des Vatikans, dem kleinsten Land der Welt.
Und damit ist er dann ein absoluter Monarch per Definition. Und das gibt ihm eine ganz besondere Position im diplomatischen Gefüge. Der Vatikan unterhält ja auch Botschaften, sogenannte Nunziaturen, und ist bei vielen internationalen Organisationen vertreten.
Aber sein Einfluss ist nicht militärisch oder wirtschaftlich, sondern moralisch. Päpste sprechen globale Themen an. Frieden, Gerechtigkeit, Umwelt, Migration.
Und um mal Papst Franziskus ins Spiel zu bringen, der hat immer wieder zur Bewahrung der Schöpfung aufgerufen mit seiner Enzyklika, also dem päpstlichen Lehrschreiben Laudato Si. Haben wir auch schon hier ausführlicher in Folge 5 besprochen.
Und auch in politischen Krisen ergreift der Papst das Wort. Er vermittelt, appelliert, mahnt. Und achtet dabei immer darauf, nicht Partei zu ergreifen. Aber genau diese Neutralität ist Papst Franziskus zum Beispiel im Russland-Ukraine-Konflikt immer wieder stark angekreidet worden.
Das stimmt. Und trotzdem, wenn ein Papst seine Stimme erhebt, dann hat sein Wort immer noch Bedeutung heutzutage. Diese moralische Autorität ist einmalig. Selbst Staatschefs hören zu, wenn der Papst spricht. Und Franziskus' Bedeutung für die Welt konnte man zuletzt sehr gut daran ablesen, wie groß die Anteilnahme rund um den Globus war. An seinem Tod und an seiner Beerdigung religionsübergreifend.
Ja, das Papstamt ist schon sehr bedeutsam. Es ändert sich aber auch oder verändert sich stetig. Spätestens seit Johannes Paul II. Reisen Päpste immer mehr um die Welt, treten in sozialen Medien auf, sprechen in etlichen Sprachen. Und damit erreichen sie Menschen viel, viel schneller als früher und auch viel, viel direkter.
Und trotzdem bleibt da was Mystisches. Der Papst als Stellvertreter Christi ist untrennbar verbunden mit dem Heiligen Geist. Bis heute, sagt Professor Ernesti.
Diesen besonderen Beistand des Heiligen Geistes beanspruchen die Päpste bis heute. Nicht von ungefähr ziehen die Kardinäle ins Konklave mit dem Heiliggeist-Hymnus. So wird gewissermaßen auf die Wahlversammlung des neuen Papstes der Heilige Geist herabgerufen.
Damit tue ich mich persönlich wahnsinnig schwer. Der Heilige Geist wird herabgerufen. Ich habe dann so ein Bild von einer nebulösen Wolke vor mir, die sich so langsam absenkt. Ja, deswegen haben wir mal zwei erfahrene Kardinäle gefragt, was es damit auf sich hat. Kardinal Kaspar, mittlerweile über 90 Jahre alt, der war bei den beiden vorherigen Konklaven dabei.
In welcher Versammlung auf Weltebene kommt man so schnell zu einem Ergebnis mit 2/3, nicht um 50%? Das bringt nur der Heilige Geist fertig.
Schnelle Wahlergebnisse durch die Hilfe vom Heiligen Geist also. Und der Kölner Kardinal Wölki beschreibt es so.
In einem Prozess der Unterscheidung der Geister glaube ich tatsächlich, dass sich dann herausstellen wird und zeigen wird, wen Gott erwähnt hat. Es gibt schon bei der einen oder anderen Intervention, dass man dann sagt, mein Gott, das hat es genau auf den Punkt gebracht. Damit kann ich gut leben und umgehen. Also ich glaube, dass auf diesem Wege wir von Gott geführt werden.
So erklärt es also Kardinal Wölki. Und ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Kardinal Wölki haben wir heute auch noch in einer Bonus-Episode für euch im Interview. Darin erzählt er ausführlich, wie es gerade in Rom beim Vorkonklave zugeht, wie und wo er wohnt und wie er mit der Abgeschottetheit zurechtkommt. Sehr hörenswert, Klammer zu. So, zurück zum Heiligen Geist. Das Zweite Vatikanische Konzil formuliert es so: Der Geist wohnt in der Kirche und in den Herzen der Gläubigen wie in einem Tempel. Deshalb mal die Frage an unseren redaktionsinternen Experten Jan Hendrik: Was hat es aus Theologensicht mit dem Heiligen Geist auf sich?
Das erinnert uns an unsere Firmung, bei der jeder, der dieses Sakrament empfängt, mit den Gaben des Heiligen Geistes ausgestattet wird. Und so glaubt man natürlich auch bei jeder kirchlichen Versammlung, ob nun Gottesdienst, Pfarrgemeinderatssitzung, Synode, Konzil oder eben auch Konklave, dass hier der Heilige Geist wirkt, wenn man ihn wirken lässt. Und natürlich hoffen wir auch, dass jeder Papst, der die Kirche leitet und führt, auf den Heiligen Geist hört.
Der Papst ist also Vermittler zwischen Jahrhunderten von Tradition und den Fragen der Gegenwart, eigentlich eine Wahnsinnsaufgabe.
Und deswegen ist es auch so ein großes Ereignis, wenn denn dann ein neuer Papst gewählt werden soll. In dem Moment, als zum Beispiel damals der neue Papst Franziskus vorgestellt wurde, da konnten die Kenner schon ahnen, in welche Richtung sein Pontifikat ausgerichtet sein wird.
Du spielst auf den Namen an.
Genau, den heiligen Franz von Assisi. Der steht ja für Bescheidenheit, seine Liebe zur Schöpfung und seinen Einsatz für die Armen. Das ist Franziskus, wie er gelebt hat. Ein neuer Mensch wird also vorgestellt, wenn das Habemus Papam erklingt. Das ist dieser Moment, an dem eine neue Phase mit neuen Schwerpunkten, mit neuen Hoffnungen, neuen Herausforderungen beginnt, mit einem neuen Pontifikat.
Und jedem Anfang wohnt ja bekanntlich ein Zauber inne. Was hat dich bisher am Papsttum am meisten verzaubert oder beeindruckt?
Ich finde es faszinierend, wie eine einzelne Person so viele Menschen bewegen kann. Nicht mit Macht, sondern mit Worten, mit Symbolik. Der Moment des Habemus Papam zum Beispiel. Wir haben einen Papst bewegt. Millionen Menschen weltweit können gerne auch noch mal reinhören hier.
Habemus Papam.
Das Habemus Papam des letzten Papstes, so wie er damals auf den Balkon des Petersdoms getreten ist.
Ja, für mich ist es die Mischung. Der Papst steht ja für Beständigkeit, irgendwas von Dauer, aber auch für Wandel. Gerade in unserer Welt, die ja immer unsicherer wird, kann das ein starker Halt sein, also auch für Nichtgläubige.
Ein Papst ist nie nur Person, er ist auch Zeichen und vielleicht liegt genau darin seine größere Kraft.
Und das war unser Blick aufs Papsttum in all seinen Facetten, vom Ursprung bis zum heutigen Konklave.
Egal, wer der nächste Papst wird, die Welt schaut hin und wir werden die Entwicklung natürlich auch bei domradio.de weiter verfolgen. Und am Ende unserer Podcasts greifen wir seit gestern immer einen Kardinal heraus, der stark diskutiert wird, der von Experten und Expertinnen auch als papabile bezeichnet wird, also als papstfähig. Wir machen hier unseren eigenen Check mit domradio.de-Chefredakteur Renardo. Und im Heiligen Land, Renardo, gibt es den Patriarchen von Jerusalem mit einem witzigen Namen, Pier Battista Kardinal Pizzaballa. Was ist das für ein Name?
Und der Ansprache Eure Seligkeit. Das habe ich vorher
auch noch
gehört. Ja, ist ein bisschen skurril, ne? Wir haben mal nachgelesen, Pizzaballa, Pizza, das ist im Mittelalterlichen bedeutete das so viel wie ein Stück, eine Scheibe. Im Englischen kennen wir ja das Piece, das kommt daher. Ja. Und Balla ist tatsächlich was Rundes, eine Kugel. Es gibt auch die Richtung, dass es ins Tanzen geht. Also es ist ein alter italienischer Name. Was mich eher ein bisschen verwundert hat, ist das Pier Battista, weil wir kennen Giovanni Battista, also Johannes der Täufer, aber Petrus der Täufer war mir in der Bibel bis jetzt unbekannt. Das soll wohl ein Zeichen dafür sein, dass beide wichtige Personen für die Eltern gewesen sind. Also sowohl Petrus als auch Johannes der Täufer, dann wird das halt zusammengeführt zu Petrus dem Täufer.
Ja, ungewöhnlicher Name, ungewöhnlicher Titel, Patriarch von Jerusalem. Was hat es denn damit auf sich? So ganz einfach mal erklärt.
Okay, wie kriege ich das in 10 Sekunden hin? Es gibt in der historischen Kirche nicht nur die Kardinäle, sondern die wichtigsten Kardinalsposten und Bischöfe hatten den Titel Patriarch. Es gibt zum Beispiel auch noch den Patriarchen von Mailand. Jerusalem, klar, wichtig, Todesstätte Jesu Christi. Da gibt es aber nicht nur die Katholiken, sondern auch noch jede Menge andere Patriarchen, die Orthodoxen, die Maroniten etc. Und der Chef einer Konfession in Jerusalem ist der Patriarch mit der Ansprache Eure Seligkeit. Das Ungewöhnliche daran, solche Patriarchen gibt es immer, das Ungewöhnliche daran ist, dass der vom Papst vor kurzem zum Kardinal erhoben wurde. Weil normalerweise sagt man, aus Rücksicht auf die anderen Konfessionen wollen die Katholiken da nicht extra nochmal jemanden hervorheben. Das heißt, das war ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass er diesen Titel bekommen hat. Man sieht das so in die Richtung, dass das Heilige Land mehr Bedeutung bekommen soll. Und das auch, man sagt so ein bisschen, dass der im Hintergrund vermittelt, versucht zu vermitteln im Nahostkonflikt, dass das der Papst mit dieser Ernennung noch würdigen wollte.
Hast du mitgestoppt, Susi? Das waren mehr als 10 Sekunden.
Ja, ich habe es trotzdem verstanden.
Renato, du kennst ihn persönlich, er ist Italiener. Welchen Eindruck hast du von ihm?
Also ich bin ihm tatsächlich zwei, dreimal begegnet in den letzten Jahren. Ich habe ein Erlebnis, was ich mit ihm verbinde. Er hat mich mal vom Klo befreit.
Bitte?
Das war noch lange bevor der Kardinal gewesen ist. Da habe ich eine Podiumsdiskussion moderiert, wo er zu Gast gewesen ist im Ruhrgebiet. Und wir waren mit den Gesprächspartnern in der Vorbesprechung in einem alten Pfarrhaus. Wir waren durch, ich bin auf Toilette gegangen und auf einmal ging die Tür nicht mehr auf. Später haben sie mir gesagt, sagte der Pfarrer, ich wohne so lange hier allein, ich habe diese Tür nie abgeschlossen. Da ist halt das Schloss verrostet und da musste halt einer von den drei, vier Leuten von außen kommen und so ein bisschen die Tür eintreten. Ja, und der ist jetzt Patriarch, seine Seligkeit, Kardinal Pizzaballa.
Der Befreier.
Ist er denn mit all dem, was er mitbringt, auch ein richtiger Papstkandidat oder ist er vielleicht einfach viel zu jung noch? Der ist ja noch gar nicht so alt, oder?
Eben, das ist das große Gegenargument, was viele bringen. Also es gibt im Prinzip zwei Gegenargumente. Das eine Gegenargument kommt direkt aus dem Heiligen Land, von den Leuten, die sagen, der ist so wichtig, gerade auch mit Blick auf Friedensverhandlungen, ihr könnt ihn uns nicht wegnehmen. Aber auf der anderen Seite, er ist halt 60 Jahre alt und wir hatten ja gestern schon das Thema, dass Alter für Kardinäle eine andere Dimension hat als für uns. Das heißt, wenn der tatsächlich gewählt würde, kann man davon ausgehen, dass er 20, 25, 30 Jahre im Amt wäre. Und da müssen wir halt gucken, wie die Kardinäle das beurteilen.
Danke, Renato. Dann wollen wir morgen mal den Franziskus der Philippinen anschauen. Wäre das eine Idee, Erzbischof von Manila, Luis Antonio Kardinal Tagle?
Ja, kann ich kurz spoilern. Es gibt ein Video, was gerade durch die Welt geht, wie der Karaoke Imagine singt.
Von okay, das müssen wir reinnehmen. Auf jeden Fall, aber ein spannender Mann.
Total.
Gut, dann klären wir das morgen. Danke dir, Renato.
Und außerdem geht es morgen um das Vorkonklave, die Phase zwischen dem Tod des Papstes und der Wahl eines Neuen. Und da gibt es super viele spannende Fragen zu klären. Also was machen die über 130 Kardinäle denn jetzt vor Ort? Wie stimmen die sich ab? Wie lernen die sich überhaupt kennen? Die kommen ja wirklich aus allen Ecken der Welt. Und wie ist die Stimmung da untereinander?
Danke fürs Zuhören und bis morgen, sagen eure Hosts Susanne und Tobias.
Das Konklave. Der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.